Ich möchte es selber erleben und ja, mich auch davon überzeugen, ob es wirklich so aussieht oder ob es allen nur so suggeriert wird, dass es so aussieht.
Leute, reist alleine, weil man ist nur alleine, wenn man sich aktiv dafür entscheidet, alleine sein zu wollen.
Sondern es waren um die 30 Delfine, die da waren. Die sind dann mit unserem Boot mitgeschwommen, die sind auf den Wellen getanzt und gesprungen.
Philippinen, ja, die ganzen Inseln, Strände, aber Walhaie und der Tourismus darum, der ist ja auch nicht so gut.
An Laubholz, das ist echt so ein absoluter Geheimtipp. Ah, also ich habe mir jetzt wirklich meinen Traum erfüllt.
Wir sprechen über die Philippinen und die Philippinen sind ja ein unglaublich weitläufiges Land, über 6.500 Inseln, ich glaube 6.000 oder 7.600, ich weiß nicht,
also es ist auf jeden Fall über 7.000
Inseln. 7.600, glaube ich, ne? Inseln, die das Land umfasst, also wahnsinnig viele Möglichkeiten. Du bist viel in Südostasien unterwegs gewesen, bevor du dich auf diese Reise eingelassen hast, die ist Teil deiner großen Weltreise. Aber erzähl mal, wie bist du darauf gekommen? Was hat dich daran so fasziniert?
Ja, also die Philippinen faszinieren mich schon relativ lange, einfach wie du sagst, weil sie so unterschiedlich sind und weil sie diese vielfältige Natur haben. Und natürlich auch, wenn man so Reiseblogs und Instagram anschaut, dann sieht man immer diese Bilder von diesen perfekten weißen Sandstränden mit dem kristallblauen Wasser, den Palmen, Boote, die da fahren. Und ja, das sah immer so wie so ein Traumstrand aus. Und ich war, okay, das möchte ich einfach auch mal selber sehen. Ich möchte es selber erleben und ja, mich auch davon überzeugen, ob es wirklich so aussieht oder ob es einem nur so suggeriert wird, dass es so aussieht. Und deswegen wollte ich da unbedingt hin und das einmal selber erleben.
Und jetzt mal so ganz plump gefragt und grob zusammengefasst, ist es so, wie es aussieht oder ist da viel Schein dabei?
Nein, also es gibt Orte, da ist es wirklich so, aber man muss diese Strände schon auch gezielt anfahren. Also es ist nicht so, dass jeder Strand auf den Philippinen der perfekte Instagram-Strand ist. Also es gibt auch wirklich die durchschnittlichen Strände, die sind dreckig, da ist Müll. Dann kommt es auch aufs Wetter drauf an. Ich hatte ein bisschen Pech mit dem Wetter, also gerade so die ersten 2 Wochen hat es relativ viel geregnet, obwohl ich eigentlich in der ja sogenannten Trockenzeit da war. Aber wir hatten jeden Tag auch monsunartigen Regen gehabt und dann ist das Wasser nicht perfekt blau und wenn die Sonne nicht scheint, dann ist das auch nicht alles so perfekt. Aber es ist trotzdem super schön und absolut lohnenswert, da hinzugehen, weil es gibt sie, diese Strände. Also man muss da gezielt hin und es gibt sie und dann ist es wirklich wie so ein Postkartenmotiv und ein absoluter Wow-Moment.
Okay, die finden wir gleich heraus, darüber sprechen wir gleich. Ich habe gerade mit Lina darüber gesprochen, dass ich jetzt über die Philippinen eine Folge aufnehme. Ein Land, in dem ich selbst noch nicht gewesen bin, sie auch nicht. Und ihr erster Kommentar war, ach, Philippinen, ja, die ganzen Inseln, Strände. Aber Walhaie und der Tourismus darum, der ist ja auch nicht so gut. Darüber sprechen wir auch gleich nochmal. Da hast du nämlich auch ein paar Sachen so gesehen, beziehungsweise mal so geschrieben. Du hast dich für 5 Inseln entschieden, aus 7.500 Inseln. Das ist jetzt nicht wahnsinnig leicht. Wie bist du auf diese Route? Also lass uns mal über die Planung sprechen. Denn es gibt ja, wenn es so viele Orte gibt, gibt es ja einfach für jeden eine Insel. Also die werden ja so unterschiedlich sein. Für welche hast du dich entschieden und warum?
Also ich war auf Bohol, Siquijor, Cebu, Busuanga und Palawan. Und das sind eigentlich auch so mit die Haupt- und die touristischen Inseln tatsächlich. Also das sind auch die, die mit am bekanntesten sind. Und tatsächlich habe ich meine Reise eigentlich komplett über Reiseblogs geplant. Also ich habe ganz viele unterschiedliche Reiseblogs gelesen, auch mit Instagram. Das muss ich echt sagen, immer wenn ich eine Reise plane, ist das so mein Hauptding. Und ich habe da auch nicht einen bestimmten Reiseblog, sondern ganz viele verschiedene. und lese mich da durch und ich versuche dann auch immer so ein bisschen so Geheimtipps auszulesen. Also wo dann auch echt so dabei steht, okay, da waren wir alleine, das ist noch nicht so bekannt, das ist nicht so überlaufen und habe da dann versucht, diese Route eben zusammenzustellen und auch, dass es ein bisschen abwechslungsreich ist. Also, dass man auch mal eine ruhigere, lokalere Insel mit dabei ist, wo jetzt eben noch nicht so dieser Massentourismus ist. Dann natürlich schon auch diese Orte, wo ich eben vorhin auch gemeint habe, mit diesen perfekten Bildern, die wollte ich ja schon auch sehen und dahin gehen. Und deswegen dann natürlich auch zu diesen Inseln. Und so habe ich dann die Route eben zusammengestellt und dann auch ein bisschen geguckt, dass die natürlich auch gut erreichbar sind. Weil, wie du gesagt hast, es sind 7000 Inseln, da muss man auch irgendwie von A nach B kommen. Und auf den Philippinen ist das öffentliche Verkehrswesen auch nicht das allerbeste. Es ist vorhanden, aber es ist sehr chaotisch. Also deutsche Pünktlichkeit und Genauigkeit kann man da einmal komplett ablegen. Man muss ganz viel Gelassenheit mitbringen und sich einfach auch drauf einlassen, ne? Und da habe ich dann eben auch geschaut, dass die Inseln gut erreichbar sind und dass ich da einfach auch gut von A nach B dann komme.
Du hast jetzt gerade auch die deutsche Pünktlichkeit angesprochen. Ich meine, die Deutsche Bahn, die gibt ihr Bestes, damit wir halt uns auch an diese Gegebenheiten gewöhnen. Aber ja, du hast wirklich extrem lange gebraucht, ne? Manila Flughafen, Stichwort. Ein einziges Chaos hast du geschrieben. Ja. 2,5 Stunden Flug von Hongkong nach Manila und dann irgendwie 3 Stunden hättest du eigentlich Aufenthalt gehabt. Daraus wurden 6. Die hast du allerdings auch gebraucht, um von einem Flieger zum nächsten zu kommen. Erzähl uns mal, was müssen wir erwarten oder was wartet auf uns in Manila?
Ja, also Manila war der chaotischste Flughafen, den ich bisher erlebt habe. Also ich war 4,5 Monate auf Weltreise, ich war auch in Südamerika, ich habe auch viele kleine Flughäfen erlebt, aber Manila war einfach der chaotischste Flughafen überhaupt. Also ich bin da eben angekommen, dann erstmal durch die Immigration, das war alles noch ganz gut, das hat ganz gut funktioniert. Und dann war, dass ich das Terminal wechseln musste, weil ich bin eben international geflogen von Hongkong nach Manila und musste dann zu dem anderen Terminal, weil ich dann den Inlandsflug hatte auf Bohol. Und dann stand ich da und dann war das auch angeschrieben, Terminal 3 da lang. Bin ich da hingelaufen und auf einmal waren die Schilder weg. Und ich war so, wo muss ich denn jetzt hin? Wie komme ich denn da jetzt überhaupt weiter? Und bin wieder zurück in die Halle, wieder geguckt, nichts gefunden. Habe ich an dieser Flughafeninformation nachgefragt. Und die waren dann so, du musst da mit dem Bus wechseln. Das Terminal ist nicht hier. Das ist mehrere Kilometer weg. Und ich war so, okay. Und wo ist denn dieser Bus? Wie komme ich denn da hin? Und dann war so, da musst du mit dem Aufzug ganz runter und dann so den Gang da hinten lang und dann ist es da. Und das war wirklich, ich bin da mit dem Aufzug da runtergefahren und es war wie im Keller, war das dann so ein Gang, der nach hinten geht, nichts ausgeschildert, komplett verlassene, bis man dann irgendwann zu einem Bereich kam, wo einfach ein Tisch war, da war einer gesessen und der hatte dann auch ein handschriftliches Buch vor sich und hat dann die Leute eingetragen, die mit diesem Bus fahren wollen. Und dann habe ich auch gefragt, wann fährt denn der nächste Bus? Ja, das weiß er nicht. Der fährt halt, wenn er kommt. Und ich so, okay, gibt's ungefähr eine Zeit? Also das kann eine Stunde sein, das kann in einer halben Stunde sein. Ich war so, okay, gut, dann setze ich mich da jetzt mal hin und warte auf den Bus. Ich meine, ich hatte Zeit, ich hatte echt diese 6 Stunden Transferzeit gehabt, was dann gut war, weil ich dadurch keinen Stress hatte und habe halt dann gewartet. Und so nach einer, Dreiviertelstunde kam dann mal der Bus. Und dann eben eingestiegen und ich dachte, das werden halt so ein paar Minuten sein, die wir jetzt da zum nächsten Terminal fahren. Aber nein, es waren mehrere Kilometer. Wir sind erst auf dem Flughafengelände gefahren, aber dann auch wirklich raus und in den Manila-Stadtverkehr. Und wer schon mal in Asien war, weiß, wie in solchen Städten der Verkehr ist. Also auch super chaotisch, viel los, oft Stau, was da dann eben auch war. Und dann haben wir es dann irgendwann mal geschafft, dann an dem Flughafen, an dem richtigen Terminal eben anzukommen. Ich bin einen Tag vor Weihnachten geflogen. Also ich bin am 23.12. auf die Philippinen geflogen. War auch der Flughafen oder das Terminal komplett überfüllt, weil das war eben für die Inlandsflüge. Und gefühlt waren alle Filipinos auf dem Weg zu ihren Familien. Also es war auch da wieder super chaotisch. Der Check-in, Sicherheitskontrolle, alles ewig gedauert. Also wirklich, ich bin aus dem Flieger ausgestiegen und bis ich an meinem neuen Gate war, waren es wirklich so 3,5 Stunden, die ich gebraucht hatte. Und da war ich echt froh, dass mein Flug verschoben wurde und ich diese 6 Stunden Transferzeit hatte, weil eigentlich hatte ich eine Transferzeit von 2 bis 3 Stunden gebucht gehabt. Und ein paar Wochen, nachdem ich den Flug gebucht hatte, hat die Airline meine Flüge verschoben. Und das ist mir auf den Philippinen immer passiert. Also ich hatte die Inlandsflüge gebucht und ein paar Wochen später eine E-Mail bekommen, ja, ihre neuen Flugzeiten. Wo ich mir auch dachte, ja, okay, für was habe ich mir überhaupt einen Flug rausgesucht, wenn er eh jedes Mal verschoben wird. Aber da war es echt super. Und ich empfehle wirklich jeden, der auf den Philippinen über Manila fliegt und da umsteigen muss, echt 3 bis 4 Stunden mindestens als Transferzeit einzuplanen, weil man braucht die Zeit. Und wenn man jetzt auch nicht auf den Bus warten kann, dann kann man noch ein Taxi nehmen. Da muss man aber auch aufpassen, dass man nicht abgezockt wird. Also mich hat dann später auf meiner Reise noch eine Freundin besucht. Die kam dann eben 2 Wochen, nachdem ich auf den Philippinen war, noch mit dazu. Und die hatte das Problem, dass sie nur 2 Stunden zum Umsteigen hatte, hat sich dann ein Taxi genommen und wurde erstmal abgezockt. Weil die haben dann wirklich, weiß gar nicht mehr, es waren zwischen 30 und 50 Euro, was sie da bezahlen musste für das Taxi. Und das in Asien für ein paar Kilometer. Besser ist es, wenn man dann Grab oder Gojek hat. Das sind ja die lokalen Taxis dort vor Ort. Kann man über eine App bestellen. Da sieht man auch direkt, was es kostet. Das sind dann 3 bis 4 Euro. Also wirklich lieber das machen, sie vorher die Apps runterladen, wenn man nicht auf den Bus warten kann. Aber sich da nicht übers Ohr hauen lassen. Und auf ihren Rückflug war dann tatsächlich, sie sind zurück nach Deutschland geflogen, dass sie ihren Rückflug nach Deutschland verpasst hat. Also sie hatte nämlich da auch nur diese 2 Stunden zum Umsteigen gehabt. Da war aber das Problem die philippinische Unpünktlichkeit. Also der erste Flug von Palawan nach Manila hatte dann 2 Stunden Verspätung und der Flieger war weg. Also sie musste sich dann 9 Flug buchen, was natürlich super teuer, super ärgerlich war. Also deswegen auf den Philippinen immer genügend Zeit einplanen.
Ah, das ist ärgerlich und dann kommt niemand dafür auf, ne? Also es ist einfach so ein eigenes Problem, wenn man halt getrennte Buchungen halt macht. Das ist immer doof.
Ja, das war
aber jetzt mal ganz kurz zu diesen Flughäfen. Das ist schon der ein und derselbe Flughafen, ne? Oftmals habe ich ja auch so zum Beispiel Vancouver oder so, die nutzen die gleiche Startbahn. Der internationale und der Domestic-Flughafen, aber die sind halt an 2 verschiedenen Enden dieses Flughafens und man muss halt einmal mit dem Bus irgendwie so rumfahren. Ist das da dann ähnlich auch gewesen oder ist das ein komplett separater Flughafen?
Nee, das ist genau der gleiche Flughafen. Also es gibt nochmal einen anderen Flughafen von Manila, aber der ist wirklich ganz weit außerhalb. Das ist ein und dasselbe Flughafen, aber die Terminals sind einfach mehrere Kilometer auseinander.
Okay, krass. Ja, also auf jeden Fall, das ist schon mal ein sehr, sehr guter Tipp. Haben wir schon auf jeden Fall was gelernt. Wenn du bist dann wenn ich richtig mich erinnere, bist du nach Bohol gereist von Manila aus. Das ist dein erster Flug gewesen. Und du hast gerade gesagt, Weihnachten. Und die Filipinos, lass uns mal ganz kurz über die Kultur vielleicht anfangen. Die Spanier, das ist eine der spanischen Kolonien, eine der wenigen spanischen Kolonien im asiatischen Raum. Die haben ja komplett Süd- und Zentralamerika quasi eingenommen gehabt. In Asien sind die Philippinen die Kolonie gewesen. Und früher haben sie halt auch wirklich sehr, sehr einheimische Namen gehabt. Heute heißen sie alle Dominguez und ich weiß nicht was. Also die spanische Kultur ist wirklich krass hängen geblieben. Überall gibt es spanische Kirchen. Und sie sind halt entsprechend auch als Überbleibsel dieser Übernahme, anders kann man ja Kolonialzeit irgendwie nicht nennen, sehr, sehr katholisch geworden. Ne? Und entsprechend ist Weihnachten und vielleicht auch die Heiligen Drei Könige im Januar und solche Sachen wichtige Feiertage für die Menschen vor Ort. Du hast gerade gesagt, es war wahnsinnig voll. Wie ist es dann gewesen, auf Bohol dann dein Weihnachten zu verbringen?
Es war komplett anders als natürlich in Deutschland. Also erstmal war ich gar nicht so wirklich in Weihnachtsstimmung, weil es hat über 30 Grad, 80% Luftfeuchtigkeit. Da ist bei mir einfach auch überhaupt gar keine Weihnachtsstimmung aufgekommen, weil wir sind es natürlich in Deutschland gewohnt. Es ist kalt, es ist düster, dunkel, so diese ruhige, besinnliche Jahreszeit. Aber gleichzeitig war überall Weihnachtsdekoration. Also die Filipinos fangen wirklich schon an, im September alles weihnachtlich zu dekorieren, mit ganz vielen richtig kitschigen, bunten Weihnachtslichtern. Also so das Gegenteil, was bei uns ist, wenn ja der Nachbar so dieses Kitschige ist, ist jeder so, was macht der da? Und da ist es gange und gäbe. Je kitschiger, desto besser, war so das Gefühl. Und das Witzige ist dann auch, die haben dann wirklich auch Rentiere und Schneeflocken als Weihnachtsbeleuchtung dastehen, was ja da so überhaupt nicht reinpasst. Genau, also das ist da schon mal ganz typisch. Und die bauen auch, die haben auch Weihnachtschristbäume, aber die bauen die aus Flaschen. Also wirklich aus alten Flaschen bauen die dann so Weihnachts- und Christbäume und stellen die dann auf. Und ich habe Weihnachten in einem Hostel verbracht, die ganzen Weihnachtstage. Und wirklich dann am 24. selber hat uns die Besitzerin vom Hostel alle zum Budelfight eingeladen. Und Budelfight ist so ein typisch traditionelles philippinisches Gemeinschaftsessen. Es waren dann wir vom Hostel, also wir Gäste, plus noch die ganzen Mitarbeiter mit ihren Familien waren alle da. Und beim Budelfight ist es so, du hast einen langen Tisch und auf den Tisch werden dann Bananenblätter gepackt. Und auf die Bananenblätter kommt das Essen drauf. Also alles, was du dir vorstellen kannst. Wir hatten Pommes, wir hatten Nudeln, Reis, Frühlingsrollen, Kuchen, Obst, Chicken Wings. Also alles Mögliche kommt da drauf. Und es gibt kein Besteck und keine Teller. Und dann isst du das einfach per Hand. Alle zusammen sind um den Tisch und dann isst du das per Hand. Und das kommt aus dem philippinischen Militär und ist scherzhaft so der Kampf um das Essen. Deswegen Budelfight. Und das machen die da eben, dass sie da zusammenkommen und da in der Familie zusammen essen. Und danach ist dann Karaoke. Die Filipinos lieben Karaoke und zu feiern, zu tanzen, lachen, singen. Da gibt's dann auch extra Karaoke-Maschinen, die leihen die sich dann überall aus und dann wird der Karaoke den ganzen Abend durchgesungen und nicht nur den Abend, also auch die anderen Weihnachtstage. Wir haben dann viel Ausflüge mit dem Tuk-Tuk gemacht, sind über die Insel gefahren. Aus allen Ecken und Enden hat man da echt immer wieder die Leute gesehen, wie sie in kleinen oder großen Gruppen zusammen waren und Karaoke gesungen haben. Und das ist so, ja, das typische Weihnachten auf den Philippinen oder wie ich es einfach auch erlebt habe.
Ja. Während also wir vielleicht in später Nacht zu später Stunde vielleicht zum Mikrofon greifen, wenn wir selber nicht mehr merken, was wir da so sagen und wie sich das anhört, ist es da halt eben wirklich gang und gäbe, zu jeder Zeit ein Liedchen zu trällern, ob gut oder schlecht, sei mal dahingestellt.
Ja.
Bevor wir weitermachen, möchte ich euch von unserem heutigen Sponsor erzählen. Etwas, das für meine Reisen unverzichtbar geworden ist. Als Reisende sind wir ständig im öffentlichen WLAN-Netzwerken verbunden. Ihr kennt es vielleicht. Flughäfen, Hotels, Cafés. Aber jedes Mal, wenn ihr euch verbindet, sendet ihr eure Details an potenzielle Hacker. Und hier kommt ein VPN ins Spiel. Surfshark VPN erstellt einen sicheren Tunnel für eure Internetaktivitäten, verschlüsselt alles und verbirgt euren Standort. Ich reise viel. Beruflich, führe Touren durch und erstelle weltweit Content. Ich bin täglich mit öffentlichem WLAN verbunden. Allein diesen Monat war ich in Südafrika, in Norwegen und in ein paar Tagen geht's nach Costa Rica. Am Flughafen lade ich Dinge hoch, checke E-Mails in Hotellobbys. Mit Surfshark kann ich sicher auf mein Banking- und Geschäftskonten zugreifen, ohne mir Sorgen um Datendiebstahl zu machen. Die Sicherheit ist unglaublich beruhigend. Und hier noch ein kleiner Bonus, den ich entdeckt habe, der jetzt nicht meine primäre Nutzung für VPN ist, aber wenn ich zu Hause bin zum Beispiel. Airlines nutzen dynamische Preisgestaltung basierend auf eurem Standort. Vielleicht wisst ihr das schon. Sie gehen davon aus, dass Reisende aus wohlhabenderen Ländern, darunter zählt Deutschland auf jeden Fall, mehr zahlen können. Also kostet derselbe Flug vielleicht 400 Euro mehr, wenn er von London statt von Bangkok gebucht wird. Mir ist das zum Beispiel extrem aufgefallen in Südafrika. Wenn ich den Flug in Deutschland buche, dann ist er deutlich teurer, manchmal sogar doppelt so teuer, als wenn ich ihn von Johannesburg aus buche. Mit Surfshark kann ich mich mit Servern in verschiedenen Ländern verbinden, um Preise zu vergleichen. Ich habe so schon wirklich hunderte von Euros bei Langstreckenflügen gespart und das völlig legitim. Also das ist auf jeden Fall ein weiterer großer Vorteil für einen VPN. Surfshark schützt übrigens auch unbegrenzt viele Geräte mit nur einem Account, hat über 3000 Server in mehr als 100 Ländern und befolgt eine strikte No-Logs-Richtlinie. Außerdem bieten sie Antivirus und Identitätsüberwachung an, was echt ein ganz großer Vorteil ist, damit ihr sehen könnt, wann wo eure E-Mail-Adressen geleakt worden sind und welche Passwörter sicher und nicht sicher sind. Also, wenn ihr demnächst vielleicht länger unterwegs seid oder eine Reise macht oder mehrmals im Jahr unterwegs in Hotels und Lobbys und öffentlichen WLANs unterwegs seid, das lohnt sich übrigens auch schon innerhalb von Deutschland oder der EU, holt euch 4 extra Monate kostenlos unter surfshark.com/OTP oder nutzt den Code OTP beim Checkout. Das ist surfshark.com/OTP oder Code OTP für 4 extra Monate Schutz. Wie lange warst du auf Bohol?
Ich war eine Woche auf Bohol. Ich war relativ lange. Also viele bleiben nur ein paar Tage. Aber Bohol ist riesig und ich wollte einfach die Insel auch wirklich komplett sehen und erleben und kennenlernen und da auch so ein bisschen eintauchen und nicht nur so eine Momentaufnahme. Plus mir war es halt auch wichtig, über Weihnachten an einem festen Ort zu sein und da nicht nochmal hin und her zu wechseln.
Ja, wenn ich das richtig gesehen habe, dann hast du Bohol und dann hast du ja auch eine Brücke, die gibt eine Verbindung zur Insel Panglao, die Nachbarinsel, und die sind relativ unterschiedlich, die zwei von dem, was ich mitbekommen habe. Was hast du alles unternommen in dieser Woche?
Genau, also ich war zuerst, also über Weihnachten war ich auf Bohol, auf dieser Hauptinsel oder auf dieser größeren Insel. Und die ist einfach noch ein bisschen traditioneller, ursprünglicher, da ist nicht so dieser Massentourismus. Und da sind wir eben 3 Tage mit dem Tuk-Tuk über die Insel gefahren. Ich habe mich mit einem anderen Alleinreisenden aus dem Hostel zusammengeschlossen. Und das Tuk-Tuk hatte die vom Hostel dann organisiert und haben dann ja 3 Tage da die Insel entdeckt. Und einmal da waren meine Highlights, einmal der Kamugau Waterfall. Das war schon ein Highlight, da überhaupt hinzukommen. Also wir sind da auf den Parkplatz gekommen und dann musste man sich einen Guide nehmen. Also auf den Philippinen ist immer so, egal wo man hin möchte, sei es ein Wasserfall, Aussichtspunkt, sonst was, man muss sich meistens so einen lokalen Guide dann nochmal nehmen. Eintritt bezahlen ist aber auch nie teuer, also es sind meistens so 3-4 Euro, weil die wollen natürlich auch nochmal was verdienen und die leben oftmals vom Tourismus. Und dann sind wir über so ein Reisfeld erst gelaufen. Und dann ging es nach unten und das war dann auch so richtig dschungelartig, eben mit Palmen, so Fahnen. Es war dann auch ein bisschen so ein Gekraxel, da runterzukommen. Und dann waren wir unten und dann war da ein Fluss und der war richtig türkisgrün. Und dann sind wir an dem entlang gelaufen und dann war so ein großes Schwimmbecken, also fast schon wie so ein Mini-Teich und eine große hohe Felswand. Und von dieser Felswand ist dann dieser Wasserfall runtergestürzt und das war super beeindruckend, also es war richtig schön. Wir konnten da auch baden und das war einfach so dieses absolute Tropenfeeling. Und wir waren da alleine, also da war nur unsere Gruppe und sonst war da niemand. Also später sind noch ein paar Einheimische gekommen und das war einfach richtig entspannt. Also das war schon mal so ein Highlight. Dann am nächsten Tag bin ich dann das erste Mal zu so diesem perfekten Traumstrand gekommen. Das war dann der Under Beach, also auch wieder Bohol, dieser Hauptinsel. Und es war wirklich, du kommst da hin und vor dir erstreckt sich einfach dieses kristallklare blaue Meer. Davor hast du so einen perfekten weißen Sandstrand, die Palmen. Ich stand da wirklich und war so, wow. Das ist gerade wirklich so ein absoluter Postkartenmotiv und einfach nur wunderschön. Und es ist Weihnachten und ich stehe hier. Und auch da wieder, da waren überwiegend Einheimische. Dadurch, dass es eben der 25. war, haben die dann auch viel so Barbecue gemacht. Also es war einfach auch von der Stimmung und von der Atmosphäre richtig cool, authentisch, besonders. Also da hatte ich dann schon mal zumindest das erste Mal diesen perfekten Strand gefunden.
Und das Ganze ohne Lightroom oder Instagram-Filter.
Ja, absolut. Also braucht man da definitiv nicht. Genau. Und Bohol ist super vielfältig. Einen anderen Tag sind wir dann in den Alisha Panorama Park. Das kann man sich tatsächlich vorstellen wie die schottischen Highlands oder wie in Neuseeland so diese grünen Hügel. Was man jetzt von den Philippinen eigentlich nicht erwarten würde, dass es das da gibt, aber das gibt's, das ist der Alisha Panorama Park. Und da sind wir dann eben auch hochgelaufen. Und ich war sagen, das war mit einer der heftigsten Anstiege, die ich in meinem ganzen Leben gemacht habe. Und ich gehe viel wandern, weil das Problem war einfach, es war nicht lange. Es waren nur 30 bis 40 Minuten, aber es ging richtig steil hoch. Die Sonne hat dahin geplatzt. Es hatte über 30 Grad. Eine halbe Stunde davor hat es noch geregnet. Also es war Luftfeuchtigkeit von gefühlt 100%. Und ich habe mich gefühlt, als ob ich gerade einen Marathon während einem Saunaaufguss laufe. Und dann eben da hoch. Also du hast geatmet, aber du hast das Gefühl gehabt, du kriegst gar keine Luft, weil es so stickig war. Der Schweiß ist nur so runtergelaufen. Und ich war ein paar Mal so, boah, was mache ich hier eigentlich? Und als wir dann oben angekommen sind, dann war da so eine kleine Holzhütte. Und wir sind einfach erstmal nur in diese Hütte, um Schatten zu haben. Die Aussicht hat uns da gar nicht interessiert. Erstmal einfach nur durchgeatmet und kurze Pause, um den Kreislauf auch wieder zu erholen. Und als wir uns dann so ein bisschen erholt haben, sind wir dann eben rausgegangen, um eben die Aussicht jetzt auch wirklich mal anzuschauen. Und auch das war einfach atemberaubend. Also das war so beeindruckend. Das war diese richtig saftig grasgrüne Hügellandschaft. Die war auch so wellenförmig. Und dann hattest du so eine 360-Grad-Ausblick auf die Insel gehabt. Also wirklich auch auf das Meer dann. Also es war wunderschön. Also die Anstrengung und der Aufstieg hatten sich dann definitiv gelohnt und absolut entschädigt.
Ist das auch Teil der Chocolate Hills?
Nee, die Chocolate Hills sind tatsächlich nochmal fast eine Stunde, eineinhalb Stunden entfernt. Das sind dann nochmal komplett eigene Hügel. Aber auch die sind auch wieder komplett surreal, weil die Chocolate Hills, das sind einfach mehrere hundert Hügel, die genau gleich aussehen. Mhm. Die sind auch nicht spitz, die sind abgerundet und es sieht wirklich so aus, als ob die jemand genommen hat und das so reingesetzt hat. Jetzt fragt man sich wahrscheinlich, warum heißen die Chocolate Hills? In der Trockenzeit ist das Gras komplett eben braun, weil es dann ausgetrocknet ist. Und dadurch schauen die dann aus wie so Schokoküsse. Und deswegen heißen die Chocolate Hills. Das weiß auch bis heute keiner, wie die eigentlich entstanden sind. Nur wie ich da war, also ich war ja eigentlich zur Trockenzeit und zur sogenannten besten Reisezeit auf den Philippinen. Aber bei uns hat es einfach jeden Tag geregnet. Waren die halt komplett grün, aber auch das sah einfach super schön und absolut surreal aus.
Ja, ich habe Bilder davon gesehen, das sieht schon echt gigantisch aus und wie du schon sagst, also ich habe darüber mal eine Folge im Off the Path Daily gemacht, niemand weiß, woher diese Felsformationen stammen, also ist nicht so, als wenn die einfach so da waren, aber die Geschichte dahinter ist halt irgendwie unbekannt, ob die jetzt vulkanischen Ursprungs sind, ob halt Erosion irgendwie da eine Rolle gespielt hat, kein Plan. Das ist super interessant. Ihr habt auch auf Bohol, beziehungsweise nicht auf Bohol, sondern ihr habt auch eine Tour zu Pemilican Island gemacht?
Genau, das war dann auf Panglao. Also als ich dann in Panglao war, da vielleicht auch kurz, ich hatte eigentlich gar nicht geplant, auf Panglao zu gehen. Ich wollte, nachdem ich da die 4 Tage in dem Hostel war, eigentlich nochmal 3 Tage an den Lobok River. Da hatte ich so eine Lodge direkt an dem River auch gebucht gehabt, aber als wir da mit dem Tuk-Tuk über die Insel gefahren sind, waren wir auch an dem Lobok River. Und ich muss ehrlich sagen, der hatte mir überhaupt nicht gefallen. Also das war wirklich Massentourismus. Da gab es ganz viele verschiedene Boote. Auf dem Boden gab es dann Buffets, hat eine Liveband gespielt, es war eine Fotograf mit dabei. Und dann bist du da diesen Fluss auf und ab geschippert, hast dann mal angehalten, wo dann so eine philippinische Gruppe war, die dann noch gesungen und getanzt haben. Also das war wirklich so absoluter Massentourismus. Und
künstlich hört sich das an.
Genau, und total künstlich und nicht schön. Und ich war dann so, puh, und was soll ich da jetzt dann 3 Tage? Also ich hatte das zwar schon gebucht, aber also ich habe da irgendwie überhaupt gar keine Lust drauf. Und hinzu kam dann auch noch, ich war ja bei Weihnachten auf den Philippinen, dass ich schon auch gerade so in den Weihnachtstagen ein bisschen Heimweh auch hatte. Weil normalerweise verbringt man ja Weihnachten mit seiner Familie, mit seinen Freunden. Und klar, ich war im absoluten Paradies, aber ich war da alleine. Und das war auch das erste Weihnachten, was ich eben nicht mit meiner Familie verbracht habe. Und war dann so, ich habe mehr Lust, in einem Hostel, glaube ich, zu sein, wo man einfach mit anderen Reisenden was unternimmt, da die sozialen Kontakte zu haben. Und da hat eine andere Reisende eben auch zu mir gemeint, hey, just look how it feels and then decide. Und ich war so, ja, sie hatte eigentlich absolut recht. ich muss gucken, wie ich mich fühle und dann die Entscheidung treffen. Und habe dann spontan einen Tag vorher diese Lodge storniert und bin dann nach Panglao, weil da hatten mir eben andere Reisende davon empfohlen, dahin zu gehen, hatte da auch ein richtig cooles Hostel gefunden und bin eben ganz spontan dahin gegangen und habe da dann noch die letzten 3 Tage verbracht. Und da habe ich dann diesen Ausflug auf Pamilakan Island gemacht. Und das war, muss ich wirklich sagen, eines meiner absoluten Highlights auf den Philippinen. Wir sind da, also Pamilakan Island liegt nochmal so 15 Kilometer von Panglao entfernt. Also wir sind da frühst mit dem Boot hingefahren. Und allein die Hinfahrt war schon ein Highlight, weil sie meinten, ja, wenn wir Glück haben, sehen wir vielleicht Delfine, aber aktuell ist keine Dolphin-Season, also sie können es nicht versprechen. Und sie suchen auch nicht aktiv nach ihnen. Wenn wir sehen, haben wir Glück, wenn nicht, halt dann nicht. Und dann fahren wir eben zu dieser Insel und dann haben wir wirklich die Delfine gesehen. Und es waren nicht nur 2 oder 3, sondern es waren um die 30 Delfine, die da waren. Die sind dann mit unserem Boot mitgeschwommen, die sind auf den Wellen getanzt und gesprungen. Und wenn du die Hand ausgestreckt hättest, hättest du die anfassen können. So nah waren die mit am Boot. Das war der Hammer. Das war so absoluter Gänsehautmoment. Und wir waren die Einzigen. Also das war ja keine organisierte Dolphin-Watching-Tour, wo ja oft dann wirklich Hunderte vom Booten gleichzeitig da sind, sondern es war nur unser Boot und sonst kein anderes. Also das war so ein ganz weiterer besonderer Moment und einfach auch ein Glücksmoment. Also genauso gut hätten wir die auch nicht sehen können. Da hatten wir einfach wahnsinniges Glück gehabt. Also das war dann schon mal der Wahnsinn. Und dann fahren wir eben weiter und dann siehst du schon so diese Insel und du hast schon gesehen, wow. Also auch da wieder weißer Sandstrand, absolut blaues, klares Wasser, wie in einem Swimmingpool. Also das Wasser sah aus wie in einem Swimmingpool und das ist eine komplett lokale Insel. Also auf dieser Insel gibt es keine Hotels, da gibt es keine Resorts, da leben nur die Einheimischen. Es gibt ein paar einzelne Homestays, die man da eben machen kann, aber es ist wirklich so eine Fischerinsel. Und dann sind wir da auch angekommen und es war erstmal wieder so Wahnsinn und sind dann schnorcheln gegangen und das war da auch mit der schönste Korallenriff, was ich auf der ganzen Philippinenreise gesehen habe. Also auch da wieder super bunte, vielseitige Korallen, die eben noch nicht abgestorben waren. Also oft hat man es ja auch leider, dass es wirklich viele abgestorbene Korallen sind, aber da waren die wirklich ja noch komplett intakt. Die Fische, die da mit da waren, Nemo habe ich gesehen. Also es sah zumindest aus wie ein Clownfisch. Ich bin keine Expertin, aber für mich sah es dann auch aus. Seesterne. Ich wusste nicht, dass es blaue Seesterne gibt, aber es gibt blaue Seesterne und auch noch in ganz anderen Farben. Und das war besser als jeder Kinofilm, da wirklich da schnorcheln zu gehen und das zu entdecken und zu machen. Und wir sind dann auch so über die Insel dann noch gelaufen, haben uns die ein bisschen angeschaut. Dann hast du halt auch mal so ein bisschen die Häuser gesehen, wie die Menschen dort leben. Und die leben wirklich absolut einfach. Also es sind halt oft diese Holzhütten, wo die sind. Und ja, wenn man dann teilweise so die Bilder aus dem Fernsehen sieht, wenn ja Taifune auf den Philippinen waren und diese Zerstörungen. Also wundert mich nicht, dass alles zerstört ist, weil die Bauweise einfach auch wirklich sehr, sehr einfach ist. Und dann waren wir noch bei einer lokalen Familie, die hatte ihr Haus wirklich direkt am Strand gehabt und bei denen haben wir dann Mittagessen bekommen. Dann saßen wir da mit der Familie und den Kindern und haben zusammen mit denen Mittag gegessen und das war einfach auch komplett authentisch und ja, wirklich definitiv eins meiner Highlights.
Was gab's dann so zu essen? Also ich habe mal gehört, dass die Filipinos sehr, sehr viel, also entweder Fisch, weil natürlich halt alles durch diese vielen Inseln, ist klar, dass alle oder viele fischen, aber halt, wenn es Fleisch gibt, wird halt viel Chicken, also Hähnchen, gegessen. Ja. Was gab es da so hauptsächlich zu essen?
Also da gab es hauptsächlich Fisch. Schwein gibt es auch immer noch relativ viel und Hähnchen gab es auch. Und dann als Beilage ist immer Reis. Also die essen früh, ja, mittags und abends Reis den ganzen Tag. Frühlingsrollen gibt es auch viel und dann eben Obst. Also das ganze frische Obst. Genau. Und eine Kokosnuss haben wir. Da hat dann jeder von uns, das war auch richtig süß, eine Kokosnuss bekommen, wo sie dann noch eine Blume mit dran gemacht hat. Ne? Genau.
Ja, du hast ja, Schnorcheln warst du auch, also mehrmals, weil du halt, weil es ja natürlich immer Meer ist und du hast verschiedene Touren gemacht. Du bist dann auch später weiter auf die nächste Insel nach Siquijor, glaube ich.
Genau.
Ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird.
Ja, Siquijor ist richtig.
Und da hast du halt eben auch zum Thema Essen, so Streetfood-Barbecue, da hast du halt auch ein paar Touren gemacht. Lass uns mal, wenn das okay ist, mit Bohol, oder habe ich was in Bohol vergessen? Gab es noch irgendwas?
Vielleicht, die Tassiere vielleicht noch. Die sind noch erwähnenswert. Also das sind die...
Das sind die kleinsten Primaten, die es gibt, glaube ich.
Genau, ne? Das sind die kleinsten Affen der Welt und die gibt's auf Bohol. Die sind super selten, ne? Also das ist auch ein extra Sanctuary. Da muss man auch Eintritt bezahlen. Man bekommt davon eine Einweisung. Und die sind wirklich nur faustgroß. Also die waren so viel kleiner, als ich erwartet hatte. Und die haben riesige Kulleraugen. Also die Augen sind gefühlt größer als der ganze Körper. Und die sind echt richtig süß und putzig, aber auch extrem schreckhaft. Also wenn man da auch hingeht, muss man wirklich aufpassen. Das sagt auch der Guide einem alles vorher. Man darf sich nicht laut unterhalten, keine ruckartigen Bewegungen, auf gar keinen Fall anfassen, nicht mit Blitzlicht fotografieren, weil sobald die sich erschrecken, sterben die tatsächlich. Also da muss man wirklich echt aufpassen. Deswegen gibt's auch nicht mehr so viele von ihnen. Aber die sind super süß. Also das lohnt sich schon, die sich auch nochmal anzugucken. Das sind nur 15, 20 Minuten, die man dort verbringt. Also jetzt nicht lange, aber wirklich super süß.
Ja, die erinnern einen an Bushbabys, also so, ja, also in der Savanne, im afrikanischen Busch, wo ich ja halt hauptsächlich unterwegs bin, da sehen die so ähnlich aus. Aber ja, sehr, sehr cool. Die kleinsten Primaten der Welt. Und das wusste ich zum Beispiel auch nicht, dass die so schreckhaft sind, beziehungsweise dass sie danach halt eben sterben. Siquijor, wie bist du da hingekommen? Wie bist du von Bohol oder Panglao nach Siquijor gekommen?
Mit der Pferde. Also da gibt's tatsächlich eine Direktverbindung. Das sind auch nur so 2-3 Stunden. Genau, da ist man relativ schnell dann auch.
Fähre ist vermutlich sowieso ein sehr oft genutztes Transportmittel bei so vielen Inseln. Ich war jetzt gerade in Griechenland, da gibt's ja auch irgendwie zwischen jedem Stein irgendwie ein Boot oder eine Fähre, die halt alles verbindet und halt eben so ja die Inseln am Leben erhält, ne? Weil diese ganze Infrastruktur natürlich dahin gebracht werden muss, die ganzen Sachen. Okay, du bist also mit der Fähre dahin und wie lange warst du dort? Ich glaube, du hast Silvester dort verbracht, ne?
Genau, ich war 4 Nächte dort und habe Silvester auf Siquijor gefeiert. Das war auch nochmal ein ganz eigenes Erlebnis für sich.
Ja, was waren so die Dinge, die du da erlebt hast?
Also Silvester jetzt direkt oder?
Nee, allgemein so, allgemein. In der Zeit so.
genau, also Siquijor ist auch noch mehr so eine ursprüngliche Insel. Also da ist jetzt auch noch nicht der Massentourismus. Da sind viele Backpacker und Individualreisende. Und das ist einfach eine super entspannte Insel. Also ich war da bei den Kambogaya-Wasserfällen. Das sind auch die bekanntesten Wasserfällen auf Siquijor. Jetzt habe ich vorhin von diesem tosenden großen Wasserfall erzählt. Das ist das komplette Gegenteil. Also das sind mehrere Ebenen. Das ist wie so terrassenförmig angeordnet. Auch wieder mitten im Dschungel, umgeben von grünem Dickicht. Und dann hat man da verschiedene Becken. Und in den Becken kann man dann eben auch schwimmen und baden gehen. Und das ist auch wieder dieses richtig türkisfarbene, grüne, blaugrüne Wasser. Und da gibt's dann eben auch auf einer Ebene, wo dann so ein bisschen der Abstand zwischen den Terrassen größer ist, wo dann wirklich auch so dieses Wasserfallmäßige runterkommt. Und da kann man sich dann auch so tarzanmäßig mit einer Liane dann auch reinschwingen. Gibt's ein Floß, wo man dann drauf kann und einfach schön dort so ein bisschen Zeit verbringen, baden zu gehen. Da ist auch relativ viel los, weil das ist einfach ja eigentlich mit die Hauptsehenswürdigkeit auch Siquijor. Also da braucht man jetzt nicht zu erwarten, dass man da alleine ist, aber es ist trotzdem echt schön. Und vor allem würde ich da auch definitiv empfehlen, alle Ebenen abzubesuchen und nicht nur auf den Hauptebenen zu bleiben, weil die sind alle ein bisschen anders, die sind alle super schön und je weiter man geht, desto weniger ist dann tatsächlich auch los. Genau, also da war ich einmal. Dann war ich beim Tubod Marine Sanctuary, eben auch so ein Schnorchelspot und das ist bekannt für Schildkröten. Ne? Und dann sind wir da eben auch schnorcheln gegangen und mit uns waren vielleicht 5, 6 andere Leute im Wasser und das ist nicht klein, also das ist schon auch groß, also du kommst dir da auch überhaupt nicht in die Quere. und waren da eben schnorcheln und haben wirklich auch Schildkröten gesehen. Und nicht nur kleine, sondern richtig große. Und einmal, die ist einfach vor uns aufgetaucht, von unten so nach oben. Und dann sind wir mit der geschwommen. Also die war komplett nah. Wir hätten die anfassen können, was wir aber nicht gemacht haben, was man auch nicht machen soll. Das machen leider immer wieder auch Touristen, aber das soll man bitte nicht machen. Und das war einfach auch so ein richtig schöner, besonderer Moment, da mit dieser Schildkröte zu schwimmen. Und du hast vorhin schon angesprochen mit Streetfood und Barbecue. Also auch da war ich wieder in einem Hostel. Und das Hostel hat gemeinsame Family-Dinners organisiert. Das ist irgendwie auf den Hostels in den Philippinen generell so ein Ding. Also eigentlich in allen Hostels, wo ich auf den Philippinen war, gab es immer diese gemeinsamen Family-Dinners, wo du eben irgendwo gemeinsam zum Essen hingehst.
Und das ist ja eigentlich ganz cool, ne? Um halt eben so Gemeinschaft und andere Leute halt eben kennenzulernen, vor allem wenn du halt so wie du ja jetzt auch noch, wir sprechen gleich darüber, als Alleinreisende unterwegs bist, einfach um mit anderen Leuten in Kontakt zu kommen. Ne? Also ich finde, sage auch immer so, Leute, reist alleine, weil man ist nur alleine, wenn man sich aktiv dafür entscheidet, alleine sein zu wollen. Ansonsten findet man wahnsinnig oft Anschluss. Und das scheint jetzt irgendwie so ein Ort zu sein, wo man halt wirklich aktiv dagegen ankämpfen muss, um alleine zu sein.
Definitiv. Nee, also das fand ich super. In den ganzen Hostels auf den Philippinen da auch echt richtig tolle Leute kennengelernt. Und genau, dann war eben ein Abend, wo die dann auch gesagt haben, ja, wir gehen jetzt heute zum Barbecue. Und dann sind wir da mit den Tuk-Tuks hingefahren und das war dann beim Hafenareal, das war so ein großer Platz. Und dann gab es da ganz viele verschiedene Stände, wo die halt gegrillt haben. Und du gehst dann an den Stand hin und dann liegt da alles aus und das ist ja auch nicht gekühlt. Also dann liegt da das Chicken und das Beef und eben der Fisch und die Sausages. Und dann bist du schon erstmal kurz ein bisschen skeptisch, so wie ist das mit der Hygiene und nicht gekühlt. Ich habe jetzt nie so Lust, Magen-Darm-Probleme oder eine Lebensmittelvergiftung hier zu bekommen. Ich war auch schon in Indien, da durfte ich die Erfahrung nämlich machen und die brauche ich nicht unbedingt nochmal. Und hab dann auch die Leute vom Hostel gefragt, so, kann man das essen? Ist das sicher hier? Und haben die auch gemeint, ja, also bei diesem einen Stand, wo wir hingehen, ja, da ist alles super, da können wir das essen. Bei den anderen Ständen würden sie es jetzt nicht unbedingt empfehlen oder wissen sie es zum Teil nicht, wie da so die Bedingungen sind. Und ich so, okay, da vertraue ich jetzt natürlich auch auf die. Hab mir dann meine Sachen rausgesucht, die ich haben wollte. Und dann wird es frisch für einen wirklich auch gegrillt und zubereitet, auch so einen offenen Grill. Und das sind dann lauter so Plastikstühle und Tische. Und dann sitzt man da. Und wir waren auch die einzigen Touristen zwischen all den Einheimischen, ne? Was auch wieder richtig cool war. Und das Essen war super lecker. Also das hat so gut geschmeckt und ich hatte auch keinerlei Probleme danach. Also meine Sorgen waren dann unbegründet. Aber allein hätte ich das niemals gemacht. Also allein hätte ich mich das nicht getraut, das auszuprobieren. Und das war dann echt richtig lecker und richtig gut.
Ja, sehr cool. Und du hast dann natürlich auch, ein Traum ist in Erfüllung gegangen. Und zwar Silvester am Strand. Und das war eigentlich gar nicht so ganz geplant, weil vorher hast du ein bisschen eine andere Silvester-Erfahrung gehabt. Ihr seid irgendwo anders in einer Bar, irgendwo an der Straße gelandet. Lass uns mal über deinen Silvester auf den Philippinen sprechen. Wie war das?
Genau. Also wie du schon gesagt hast, mein Traum war immer, Silvester mal am Strand, am Meer wirklich zu verbringen. Und eben mit der Philippinenreise wollte ich mir diesen Traum dann auch erfüllen. Und war ja dann eben auch Siquijor, wo perfekt war für Strand am Silvester. Und auch an einem Silvesterabend sind wir dann vom Hostel aus erst gemeinsam essen gegangen, sind dann zurück ins Hostel, haben da Karaoke gemacht. Immer wenn man feiert, ist Karaoke mit dabei. Ein bisschen vollgetrunken und irgendwann war dann so, okay, jetzt nehmen wir die Tuk-Tuks und fahren zu der Silvester-Party-Location. Und dann sind wir da hingefahren und wie du gesagt hast, das war dann erstmal echt eine Enttäuschung, weil das war einfach eine Bar an der Straße. Und ich war so, nee, also ich bin ja extra auf die Philippinen und auch auf Siquijor, um ja Silvester am Strand zu verbringen und jetzt sind wir hier in einer Bar, die einfach an der Hauptstraße liegt und das Meer ist halt nicht hier. Und es ging aber nicht nur mir so, also es ging einigen anderen Reisenden von der Hosteltruppe so. Und dann haben wir gesagt, komm, wir gehen weg. Also wir suchen eine andere Location. Ne? weil wir wollen Silvester am Strand verbringen. Und wirklich eine Stunde vor Mitternacht haben wir uns dann Tuk-Tuks genommen und sind an den Strand gefahren, weil eine andere wusste, dass da auch nochmal ein Hostel ist, wo eine große Silvesterparty ist. Und am Ende waren alle vom Hostel mit dabei. Also sind dann wirklich alle mitgekommen. Und dann haben wir es echt geschafft, dass wir dann pünktlich für Mitternacht da wirklich am Strand bei dieser Silvesterparty waren. Und das war dann richtig schön. Also das war auch echt ein emotionaler Moment, weil es gab dann auch ein Feuerwerk und so eine Feuershow. Und dann stehst du da so mit den Füßen im Sandstrand, es ist warm, du hast das blaue Wasser, also obwohl es dunkel war, hast du gesehen, wie blau das Wasser war. Und war so, ja, also ich habe jetzt wirklich meinen Traum erfüllt. Ich stehe jetzt hier an Silvester am Strand. Und das war echt super schön, bis es dann eine Stunde später ins Wasser gefallen ist, also wirklich wortwörtlich. So um 1 Uhr kam dann wieder mal so ein richtig monsunartiger Regenschauer. Also das hat runtergehauen. Es war in kürzester Zeit alles überschwemmt. Wir waren knöcheltief im Wasser gestanden. Ne? Aber es war egal. Also die Stimmung war trotzdem dann noch richtig gut und ausgelassen und die Leute haben dann im Regen gefeiert. Also ja, meine Turnschuhe haben dann 3 Tage gebraucht, bis sie wieder trocken waren, weil gerade mit der Luftfeuchtigkeit dauert es da eine ganze Weile. Aber es war echt richtig cool und schön.
Sehr cool, weil ich meine, das ist also zum Thema Wetter ist auch krass, weil du warst zur Regenzeit dort, zur Trockenzeit, entschuldige. Das heißt also, Weihnachten und Silvester ist natürlich so irgendwie so die beste Zeit, um auf den Philippinen zu reisen. Du hast allerdings in den ersten 2 Wochen, glaube ich, extrem viel, in Anführungsstrichen, Pech gehabt. Also du hast immer das Beste daraus gemacht, aber extrem viele intensive Regenfälle. Also so sehr, dass man halt sich irgendwie nicht unterhalten konnte, dass es extrem laut war. Du hast ja auch sehr viel Blechhütten bzw. Blechdach. Und wenn da halt irgendwie dieser Regen in dieser Masse draufknallt, dann ist das halt wie so ein krasses Trommelkonzert, ne?
Ja. Absolut. Also eigentlich ist so Dezember, Januar, Februar die perfekte Reisezeit. Zumindest liest man es überall im Internet, dass es da am wenigsten regnet. Aber also ich war 3,5 Wochen auf den Philippinen und so die ersten 2 Wochen hat es fast täglich geregnet. Also und wie du sagst, es war dann nicht mal nur so ein bisschen Regen, sondern es waren dann so richtige, ja, wie man sich so Monsunregen vorstellt. Und ich habe dann auch die Einheimischen gefragt, so, hey, ist nicht Trockenzeit, das ist ungewöhnlich. Und die waren so, nö, das ist ganz normal, das ist einfach das Wetter, das ist unberechenbar. Es regnet halt, wenn es regnet und wir sind hier in den Tropen. Und so, ja, okay, das stimmt. Und ja, natürlich kommt auch Klimawandel und so mit dazu, wodurch das Wetter nochmal unberechenbarer wird. Ich meine, sieht man ja auch bei uns, der Wetterbericht sagt strahlender Sonnenschein und es regnet. Also auch bei uns stimmen ja die Wettervorhersagen überhaupt nicht mehr.
Ja, ja. Ich glaube, das ist übrigens eines dieser Phänomene, die wir in Zukunft nochmal viel krasser beobachten werden, aber schon seit Ewigkeiten beobachten. Also auf all meinen Reisen, egal wo ich bin. Und ich bin ja auch Reiseveranstalter und organisiere halt immer zur gleichen Zeit an die gleiche Destination eine Reise. Und selten ist die nächste Reise so wie die davor oder die davor. Also das Wetter ist immer anders, man muss sich immer irgendwie anpassen und spontan sein, flexibel genug sein, um sich halt irgendwie anzupassen. Das ist halt einfach heutzutage so. Man kann nicht mehr ganz klar in Jahreszeiten oder nicht Regensaison und Trockenzeit und so weiter rechnen. Das ist immer anders. Du bist dann, glaube ich, weiter Insel Nummer 3, glaube ich, sprechen wir jetzt nach Cebu.
Genau, ich bin dann auch wieder mit der Fähre nach Cebu gefahren und da war ich dann in dem Örtchen Molbol.
Und was hast du dort alles erlebt?
Also ich war in Molbol und Molbol ist vor allem bekannt für die ganzen Wasserfälle, die es dort gibt. Und da habe ich dann auch, ich war dann wieder 4 Nächte, 3 Tage, habe mir dann einen lokalen Guide genommen und bin mit dem zusammen mit dem Roller dann eben durch die Gegend gefahren und haben uns da die Wasserfälle angeschaut. Und das kann ich auch nur jedem empfehlen, sich einen lokalen Guide mal zu nehmen, weil da lernt man einfach das Land und auch die Kultur nochmal auf eine ganz andere Art und Weise kennen. Ich meine, jeder ist immer so, ja, ich will das alleine entdecken und alleine sehen und machen. Aber ich finde es mega cool, einfach auch mal ein paar Tage mit jemand Einheimischen unterwegs zu sein, weil er kennt das natürlich am besten. Und auch da war ich dann an Orten, da wäre ich alleine niemals hingekommen. Also eben einen Tag waren wir da mit den ganzen Wasserfällen und auch da wieder so ein bisschen Pech gehabt mit dem Wetter. Die ganze Nacht hat wieder durchgeregnet. Wollten eben so eine Wasserfalltour machen, sind beim ersten Wasserfall angekommen, laufen dahin. Kleiner Funfact noch, ich musste den Helm tragen, als wir dahin gelaufen sind, wegen der Gefahr von herabfallenden Kokosnüssen. Habe ich so auch noch nicht gehabt. Und auch nicht damit gerechnet, dass die Philippinen da so sicherheitsorientiert sind, aber es war auch das einzigste Mal. Und dann kommen wir zu diesem Wasserfall hin und es war, ich stehe da und war so, oh, okay. Es war einfach, man kann es nicht anders sagen, eine braune Drecksbrühe, die da runtergekommen ist. Also das war nicht, wie man eigentlich erwartet und auch von den Bildern gekannt hat, dass es schön türkisblau ist, sondern es war einfach braun und dreckig. Der Guide war dann auch schon so ein bisschen so, okay. Also hat er natürlich auch gemerkt, dass es jetzt nicht so toll ist und hat dann noch gemeint, ob ich baden gehen möchte. Und ich war nur so, nee, also da möchte ich jetzt wirklich nicht baden gehen. Und ja, wir sind dann auch nicht länger dort geblieben, sind dann zurückgegangen, sind zum nächsten Wasserfall gefahren, hat er da erstmal am Eingang nachgefragt, wie er denn aussieht, weil du musst für jeden Wasserfall auch immer Eintritt bezahlen. Und da war dann auch wieder, ja, nee, nicht so schönes Wasser. Und ich war dann schon, ja, muss ich auch ehrlich sagen, echt ein bisschen enttäuscht, weil du weißt ja nicht, wann du das nächste Mal in dem Land bist und du möchtest ja schon auch die Dinge sehen. Und das Coole war aber, der Guide hat nicht aufgegeben. Also der wollte mir halt dann auch wirklich einfach noch ein schönes Erlebnis bieten, ne? Und hat gemeint, okay, er hat jetzt noch eine Idee, wir fahren jetzt nochmal zu einem anderen Wasserfall. Da sind wir da eben hingefahren. Ich muss ehrlich sagen, ich hatte nicht wirklich viel Hoffnung gehabt, weil ich war so, warum sollte das jetzt da anders sein als bei den anderen? Haben den Roller geparkt, sind dann auch wieder so ein bisschen so einen Schotterweg runtergelaufen und dann war da auf einmal eben ein Fluss und da war ich dann schon so, oh, das könnte doch noch ganz gut werden, weil dieser Fluss war komplett türkisgrün und das in den unterschiedlichsten Farben, ne? Also das war schon richtig schön und eben nicht dieses braune Wasser. Dann sind wir an diesem Fluss weiter entlang gelaufen und irgendwann war da so ein größeres, breiteres Becken, auch wieder mit absolut türkisgrünem Wasser. Und dann war so dieser komplette Gegenteil von Wasserfall, was man erwarten würde. Also es war jetzt nicht dieser große, rauschende Wasserfall, sondern es war so eine Felswand, die war dann moosbewachsen mit Fahne. Oben auf der Felswand waren Palmen. Und diese Felswand zwischen dem Moos ist einfach so ein Wasserrinnsal runtergekommen. Und das ist in dieses Becken ja reingetropft. Also das hatte schon fast was wie so Märchenhaftes, wie so aus so einem Fantasy-Film-Märchen. Und auch da war ich einfach wieder komplett alleine. Da war sonst niemand. Das waren mein Guide und ich. Und dann konnte man da auch schwimmen gehen. Und das war einfach super schön. Später kamen dann noch so ein paar Einheimische. Und das war's. Und allein dafür lohnt sich's einfach auch mal, so einen Local Guide zu nehmen, weil ich wäre niemals an diesen Ort gekommen. Die heißen übrigens Kanlaob Falls. Man kann das auch mal bei Google eingeben, habe ich auch gemacht. Du findest vielleicht 2, 3 Bilder, wo der richtige Wasserfall angezeigt wird. Und ich glaube, ich hatte 1 oder 2 Reiseblogs, wo der erwähnt wurde. Aber ansonsten findest du da nicht wirklich was dazu. Also das ist echt so ein absoluter Geheimtipp. Das war super schön. Und dann sind wir auch noch zum Osmena Peak. Also der Osmena Peak ist der höchste Punkt von Cebu Island. Das ist jetzt aber kein riesiges Gebirge, sondern das sind einfach so Hügel. Man läuft da auch nur 20 bis 30 Minuten hoch. Ist auch deutlich einfacher als im Alicia Panorama Park, weil da ist viel kühler. Also ich habe da teilweise echt auch eine Jacke angezogen, weil es da richtig kühl war. Und dann ist man oben. Und dann blickt man auf eine Reihe von spitzen grünen Hügeln runter. Also das sind im Prinzip wie die Chocolate Hills, nur nochmal wilder und schroffer. Und dahinter ist dann das Meer. Und das ist so der perfekte Punkt eigentlich so für Sonnenuntergang und Sonnenaufgang. Ich war zum Sonnenuntergang dort, oder ich wollte den Sonnenuntergang dort sehen, weil ungefähr 10 Minuten, nachdem wir da oben waren, ist es komplett zugezogen und wir standen einfach in der Wolke. Also man hat nichts mehr gesehen, außer eine weiße Wolkennebelwand. Und ich so, ach nee, nicht schon wieder in dem Sinne. Möchte es doch jetzt einfach mal sehen. Und ja, ich dachte mir dann, okay, wenn die Wolken so schnell gekommen sind, vielleicht verziehen die sich ja dann auch genauso schnell wieder und habe den Guide gefragt, ob wir nicht einfach ein bisschen warten können. Und der meinte dann, ja klar, gar kein Problem. Und alle anderen, die da oben sind, sind in der Zeit runtergegangen, weil man hat ja nichts mehr gesehen. Und dann saßen wir da und haben gewartet. Und es ist auch immer mal wieder so ein bisschen aufgezogen. Dann hat man so ein kleines Loch gehabt, wo man durch die Wolken durchgucken kann. Und dann ist es aber nochmal richtig aufgezogen. Und das war dann auch richtig mystisch, weil die Wolken und der Nebel waren teilweise dann in den Hügeln noch so drinnen gehangen. Du hast bis zum Meer sehen können. Die Sonne war hinter den Wolken, zwar war zu durchgeschienen und es war halt schon so dieses beginnende Sonnenuntergangslicht. Und das war dann einfach auch nochmal so richtig, ja, mystisch und total schön. Und da hat sich das Warten einfach gelohnt. Also manchmal lohnt es sich auch einfach mal da zu sitzen, zu warten. Und es war ja dann niemand mehr da. Wir waren dann alleine da oben auf diesem Gipfel und es war dann auch so eine friedliche Stimmung und Atmosphäre und, you know.
Osmena Peak.
Genau.
Heißt das, ne?
Ja. Ja,
cool. Und ich glaube, deine Freundin ist dann irgendwann auch langsam dazu gekommen, aber ich glaube, zu dem Moment ist sie noch nicht da gewesen oder war das schon zu zweit?
Nee, da waren wir noch nicht zu zweit. Sie ist dann, also danach auf der nächsten Insel haben wir uns
Okay. Und genau. Sprichwort, jetzt kommt noch der Sardine Run und auch, ich glaube, Walhaie sind ja da auch durch die Sardinen und das ganze, die ganzen reiche Wasser um die Inseln, sind die halt auch sehr aktiv. Wie hast du das wahrgenommen?
Ja, also Molboll ist eben dieser Sardine Run, das sind diese riesigen Sardinenschwärme und an jeder Ecke in Molboll werden Touren verkauft. Touren, dass man eben mit einem Guide zusammen da diese Sardinenschwärme sich angucken kann. Man braucht da aber definitiv keine Tour dafür. Man kann sich einfach Schnorchelsachen ausleihen, da an den Strand gehen. Und das zum Beispiel ist auch kein schöner Strand. Also das ist kein Sandstrand, das ist wirklich einfach ein Felsenstrand. Also da sind auch Wasserschuhe echt empfehlenswert. Dann geht mal da rein, steckt seinen Kopf im Prinzip unter Wasser und du bist schon mitten in diesen Sardinenschwärmen. Also da braucht man definitiv keinen Guide. Dadurch, dass es aber direkt in Molboll ist und Molboll ist auch schon ein touristischer Ort, da gibt's viele Hotels, Ressorts, sind da so viele Menschen im Wasser mit den Guides. Also du musst da teilweise echt auch aufpassen, dass du da jetzt nicht so eine Schwimmflosse ins Gesicht bekommst, weil die Leute auch teilweise richtig rücksichtslos sind. Dann sind da auch Schildkröten. Und sobald eine Schildkröte gesichtet wurde, stürzen sich die Leute alle auf diese Schildkröte, um mit der dann Fotos zu machen, um die auch zu berühren. Also ich fand das ehrlich gesagt echt ganz furchtbar. Das war so das komplette Gegenteil von dem, was ich auf Sikkiyor erlebt hatte. Und ich bin dann auch relativ schnell wieder aus dem Wasser rausgegangen, weil mir war das ehrlich gesagt einfach auch zu viel. Und dann hast du eben die Walhaie noch angesprochen. Genauso bei Molboll in der Gegend gibt's eben Walhaie. Ich habe mich aber bewusst dagegen entschieden. Also ich habe keine Tour zu den Walhaien mitgemacht, weil die werden nämlich angefüttert. Also die werden wirklich angefüttert für die Touristen, damit sie die sehen. Und das ist da auch so ein bisschen eine Massenabfertigung. Also habe ich zumindest von anderen gehört, die das gemacht haben. Man kommt da hin, geht da eben mit der ganzen Truppe tauchen, um die zu sehen, geht wieder weg. Die anderen sind schon hinter dir, sitzen sozusagen dir schon im Nacken. Und die werden eben angefüttert. Und das wollte ich einfach nicht unterstützen.
Ja, ich habe da schon auch sehr, sehr viele, also ich auch aus eigener Erfahrung nichts erlebt, weil ich auch noch nicht auf den Philippinen war, aber ich habe schon sehr, sehr viele Geschichten gehört von Leuten, die es gemacht haben und erlebt haben. Ich habe auch schon ganz viele Stories und Bilder im Netz gesehen, wie krass das ist, wie sie halt angefüttert werden, angelockt werden, wie die Leute auf sie draufspringen, sie anfassen. Also da wird der Tierschutz ganz, ganz klein geschrieben, was das angeht. Hier ein kleiner Tipp für alle, die zuhören und deren Traum es ist, einmal mit den größten Fischen unserer Erde, unseres Planeten quasi zu schwimmen. Westaustralien kann ich da tatsächlich echt empfehlen. Rund um Exmouth, da werden die, das sind die richtig, die haben da richtig krass scharfe Gesetze, um mit Walhaien zu schwimmen. Ich habe selber schon einmal, vielleicht sogar zweimal gemacht. Und das ist richtig cool. Erstens, es ist halt auf einem offenen Ozean. Die schwimmen wahnsinnig schnell. Es ist wirklich richtig krass, damit mitzukommen. Das war echt total irre. Und wer nicht nach Westaustralien reisen möchte, in Mexiko kann man es auch ganz gut machen. Da muss man allerdings immer sehr, sehr vorsichtig sein, mit welchem Anbieter es man es dort macht. Aber das ist auch ein ganz guter Ort. um das einmal zu erleben. Ich glaube, dass da die Philippinen tatsächlich nicht der beste Ort für sind. Lass uns mal weiter in deine Reise gehen. Du bist dann weiter gereist. Deine Freundin ist dann dazugekommen, hast du gesagt. Ich glaube, auf Coron war sie dann da. Und dann habt ihr auch was ziemlich Cooles gemacht. Sie war für 10 Tage ungefähr, war sie da. Die letzten 10 Tage seid ihr zusammengereist, bevor sie ihren Rückflug verpasst hat. Was habt ihr erlebt?
Ja, also wir haben uns dann auf Coron getroffen und allein der Anflug auf Coron war schon so ein kleines Erlebnis für sich, weil ich bin dann von Cebu wirklich mit so einem Mini-Propellermaschinchen dahin geflogen und allein der Anflug auf die Insel war einfach wunderschön. Ich wusste schon, okay, das wird der Hammer, weil du hast dann schon das Meer gesehen, eben in den verschiedensten Farben, auch wieder so dieses absolut klare blaue Wasser. Und da haben wir dann eine private Bootstour mitgemacht. Also das hatte ich schon vorab eben auch in Reiseblogs gelesen, dass empfohlen wird, da wirklich eine private Bootstour mitzumachen, weil die nicht so viel teurer ist als diese großen Gruppentouren. Und als wir dann in einem Hostel eingecheckt sind, haben die uns auch direkt gesagt oder gefragt, ob wir eben eine Tour mitmachen wollen. Und haben gesagt, ja, wir würden da eben gerne eine Tour machen und wie das mit dieser privaten Tour ist. Und haben gesagt, ja, das ist gar kein Problem, können so organisieren. Je mehr Leute wir sind, desto besser und desto günstiger wird's dann. Und mit uns hat dann noch ein anderes Mädel eingecheckt, die hat es dann mitbekommen und meinte so, sie hätte auch Interesse mitzugehen und von ihr ist auch noch eine Freundin hier, die ist aber in einem anderen Hostel, ob wir nicht die Tour zu viert machen wollen. Dann waren wir so, ja, das ist doch perfekt. Und dann haben wir zu viert diese private Bootstour gemacht und das war auch mit eines der Highlights. Also Coron, die Stadt selber, ist jetzt überhaupt nicht besonders und nicht schön, aber eben dann wirklich diese Bootstour zu den Lagunen, zu den Kalksteinfelsen. Also man fährt dann mit dem Boot los und dann sieht man schon diese Kalksteinfelsen vor einem und das schaut ein bisschen so aus wie so ein Gebirge aus dem Wasser, was da rausragt. Und wenn man dann so reinfährt mit dem Boot, dann hast du da wirklich auch wieder dieses absolut blaue, türkisgrüne, klare Wasser. Und die Kalksteinfelsen sind grau und auch eben super steil und schroff. Und dieser Kontrast macht halt dieses blaue Wasser noch mal intensiver. Und das Coole an dieser privaten Tour war, dass wir die Ziele, wo wir hin wollten, einfach selber bestimmen konnten und auch antizyklisch sozusagen unterwegs waren. Also diese großen Gruppentouren, die fahren halt immer ihre Punkte in der gleichen Reihenfolge ab und die sind auch alle zum gleichen Zeitpunkt am gleichen Ort. Und wir haben das Ganze halt dann so ein bisschen antizyklisch gemacht, sodass gerade am Anfang einfach auch noch deutlich weniger los war, weil das ist schon ein super bekannter Ort auf den Philippinen, da geht jeder Urlauber eigentlich auch hin. Und dadurch war das aber dann auch nochmal besser, weil wir konnten dann selber entscheiden, wo und wie lange wir bleiben wollten. Wenn zu viel los war, sind wir einfach zum nächsten Ort gegangen. Und mit einer Gruppentour geht es halt nicht. Da ist man halt mit so einer privaten Tour echt viel, viel flexibler. Und zwischen diesen Kalksteinfelsen gibt's dann eben auch ganz viele Lagunen. Es gibt 2 so Süßwasserseen mit super klarem Wasser. Und im Prinzip verbringst du den ganzen Tag dann mit Schwimmen, mit Schnorcheln, fährst von einem Spot zum nächsten. Unsere Mittagspause war dann auch der Wahnsinn. Das war so eine Holzhütte auf Stelzen in diesem blauen, klaren Wasser neben so den Kalksteinfelsen und dann haben die das auch wieder komplett frisch gekocht und zubereitet. Da gab es dann auch frischen Fisch, Garnelen, Muscheln, also alles, was man sich auf so ein Seafood vorstellen kann, wirklich frisch zubereitet, wieder mit Reis, Gemüse und dann sitzt du da und hast halt so diese perfekte Aussicht einfach auch. Also das war richtig schön und super toll und kann ich jedem nur empfehlen.
Ist das auch die Tour, wo ihr zum Schluss noch einem anderen Schiff geholfen habt?
Nee, das war dann ganz am Ende nochmal. Genau, okay. Das war auch ein anderer Ort.
Okay. Und dann habt ihr aber noch eine 3-tägige Bootstour gemacht von Coron nach El Nido.
Genau.
Wie war das?
Das war super. Also das war absolut entschleunigend. Also du bist da 3 Tage eben mit dem Boot unterwegs. Bei uns auf dem Boot waren wir 28 Leute und hatten eine 10-köpfige Crew gehabt, die sich komplett um einen kümmern. Also allein die Crew war super, die waren so herzlich, freundlich, die haben selber sich auch als Family bezeichnet. Das Witzige dabei war tatsächlich, die Teamleiterin war eine Frau, das war Theresa, und alles andere waren nur Jungs, und die hat aber ihre Crew komplett unter Kontrolle gehabt. Und die haben sie scherzhaft auch als Mom bezeichnet, also das hat einfach schon von den Leuten echt gut gepasst. Und dann fährst du dann eben diese 3 Tage von Coron nach El Nido und machst einfach immer wieder Zwischenstopps auf den Inseln, in Buchten, und kommst halt auch so dann an Orte, wo eben auch nichts los ist. Also komplett nichts los stimmt auch nicht. Es sind schon einzelne Boote auch noch da, weil es gibt mehrere Anbieter von dieser 3-tägigen Tour und die machen alle schon so ein bisschen diese ähnliche Route. Du hast aber auch kein Handyempfang während dieser Zeit. Also du bist halt wirklich komplett ab vom Schuss. Während du auf dem Boot bist, entspannst du einfach, liest ein Buch, unterhältst dich mit den Leuten, dann stoppst du, gehst da schwimmen, schnorcheln, bist an diesen schönen weißen Sandstränden, du übernachtest auf den Inseln. Also das sind dann ganz einfache Beachcamps, wo man übernachtet. Das sind einfach dann so rechteckige Holzhütten, da ist eine Matratze drin, ein Laken, ein Kissen und ein Moskitonetz und das war's. Aber du bist halt einfach so am Strand und absolut in der Natur, und wenn du früh dann aufstehst und du gehst aus deiner Hütte raus und schaust aufs Meer und auf den Strand und du bist da alleine, das ist einfach unbeschreiblich. Das ist so friedlich und entspannend und entschleunigend und einfach richtig schön. Und abends waren wir dann auch oft mit der Crew noch zusammengesessen, die haben eine Feuershow gemacht, es gab, wir haben Spiele gespielt, haben ein philippinisches Trinkspiel Sumi Sumi gelernt und mit der Crew da zusammen gemacht. Die Verpflegung war mega. Also es gab Frühstück, Mittag und Abendessen. Zwischendurch gab es dann noch Snacks. Also da gab es dann zum Beispiel so gebackene Banane mit Schokosoße. Die war so lecker. Also kriegt kein Chinese hier irgendwie hin, wo es ja typischerweise gebackene Banane gibt. Aber das war nochmal ein ganz anderes Level. Also das war einfach auch nochmal so ein echt besonderes Erlebnis, was ich auch jedem empfehlen kann, wenn er auf den Philippinen ist, das mitzunehmen und das zu machen.
Sehr cool. Vor allem der Morgen am Strand mit einem Kaffee, während alle anderen schlafen, das stelle ich mir einfach immer so, dass ich liebe es, vor allen anderen aufzuwachen, wenn der Tag gerade startet und du halt einfach nur diese Natur um dich herum hast. Als du das gerade so erzählt hast, konnte ich mir so richtig bildlich vorstellen.
Wir mussten an den Strand tatsächlich auch schwimmen. Also an dem ersten Strand, da war eine Anlegestelle, wo das Boot anlegen konnte. Aber zu dem Strand mussten wir wirklich hinschwimmen, weil das Boot da nicht anlegen konnte, weil es da einfach nur den Strand gab. Und die Crew hat dann unsere Sachen mit Kajaks gebracht. Und ich bin auch so eine Frühaufsteherin. Also ich kann einfach früh auch nicht lange schlafen. Und ja, das war so schön, da früh dann alleine da an dem Strand zu sitzen und ja, zu warten, bis alle anderen dann aufwachen.
Cool. Ihr seid dann nach El Nido. Genau. Wie war das?
Also da muss ich ganz ehrlich sagen, uns beiden hat El Nido nicht wirklich gefallen. Also El Nido ist der bekannteste Ort auf den Philippinen für Touristen, sage ich mal. Da geht jeder, also in jedem Reiseblog überall liest man von El Nido. Landschaftlich auch super schön, gar keine Frage. Auch wieder mit diesen schroffen Kalksteinfelsen, dem blauen Wasser, schönen Stränden. Aber es ist halt einfach ein super touristischer Ort, der komplett überlaufen ist. Und wir haben dann auch da nochmal so eine Bootstour mitgemacht. Also man merkt schon, die Philippinen bestehen ganz viel einfach aus Bootstouren.
Es sind auch einfach 7600 Inseln.
Ja. Das hat keinen Spaß gemacht. Also das war einfach überall was komplett überlaufen und voll. Und du hast halt dann wirklich so einen Sandstrand gehabt und dann waren da mehrere hundert Leute. Wir saßen dann da einfach nur da und haben gewartet, dass das Boot im Prinzip wieder fährt, weil ja, es einfach nicht schön war. Also ja, wir fanden El Nido einfach wirklich zu überlaufen und touristisch. Vielleicht war es auch, weil wir halt davor diese 3 absolut ruhigen Tage hatten. El Nido ist dann auch nochmal so ein bisschen mehr auch abends dann in Richtung Party. Wer da natürlich Lust drauf hat, ist das auch voll cool und macht dann bestimmt auch Spaß. Aber das war jetzt nicht das, was wir uns vorgestellt hatten.
Ja, das ist natürlich kommt dieser Vergleich, spielt da schon auch eine Rolle. Wenn du jetzt zum Beispiel El Nido als am Anfang gemacht hättest und dann halt eben diese krassen Naturerlebnisse, dann wäre das vielleicht auch hätte es eine ganz andere Gewichtung bekommen, als es in der Reihenfolge bekommen hat. Ne?
Ja, absolut.
Und ihr seid dann zum Schluss, seid ihr nach Port Barton auf Palawan. Palawan ist dann eure letzte Station gewesen.
Genau, also El Nido ist auch auf Palawan, das ist die gleiche Insel. Und von El Nido nach Port Barton, da gibt es so Vans, die da hinfahren, sind so 3,5-4 Stunden. Und ja, da haben
El Nido übrigens heißt der Ort, habe ich gelesen, weil es da Vögel gibt, von denen man sich früher halt eben an den Nestern die ganzen Eier halt quasi sich genommen hat. Deswegen, also El Nido heißt das Nest und deswegen heißt der Ort durch die Spanier. Fand ich auch ganz interessant, habe ich in meiner Recherche vorher erfahren. Wieder halt ein Überbleibsel der spanischen Kolonialzeit. Entschuldige, aber du wolltest gerade sagen, also Port Barton ist nicht weit von dort, genau.
Genau. Sind wir da eben mit dem Van dann hingefahren und Port Barton ist dann so das komplette Gegenteil von El Nido. Also ich könnte mir vorstellen, dass es so das El Nido von vor 20 Jahren ist. Also der Ort liegt auch direkt am Meer. Da gibt's schon auch Tourismus, aber nicht diese großen Resorts und Hotels, sondern eher viele so kleine Gästehäuser. Und das ist gerade alles dabei, sich da zu entwickeln. Man hat auch Restaurants und Cafés und es ist einfach so eine komplett entspannte Atmosphäre. Also nicht so dieses volle, überfrachtete, wie jetzt da in El Nido. Und da waren wir dann die letzten 3 Tage. Und das haben wir dann einfach auch nochmal komplett, ja, genossen. Sind da auch nochmal zu so einem Sandstrand hin. Das ist der White Beach, wo wirklich weißer Sandstrand, so die Palmen drüber hängen. Also auch wieder so dieses Bilderbuchmotiv. Die Anfahrt da war ein bisschen abenteuerlich. Wir sind da mit einem Tuk-Tuk hingefahren. Und das war halt so ein einfacher, ja, Schotter-Dreckweg, sag ich mal. Also nicht asphaltiert. Und wir sind dann stecken geblieben. Also dadurch, dass es eben die Tage davor auch wieder so geregnet hatte, war eben der Weg komplett aufgeweicht. Und dann war schon manchmal, wo wir wirklich so dachten, uiuiui, dass der überhaupt noch hier entlang fährt und durchkommt. Und einmal sind wir dann echt mit dem Tuk-Tuk da im Matsch stecken geblieben. Muss man dann eben aussteigen und dann hat er es auch wieder geschafft, dass es dann weiterging. Einige Touristen haben da echt versucht, mit einer Roller selber zu fahren. Die sahen auch relativ verzweifelt aus. Also ich hätte mir das definitiv nicht zugetraut, aber ich bin auch keine Rollerfahrerin. Genau, dann sind wir da eben hingefahren und ja, haben da dann zum Beispiel also den ganzen Tag einfach dann entspannt an diesem Strand verbracht. Und zurück haben wir aber dann das Boot genommen. Also zurück, da waren dann auch Boote, die einfach dann an dem Strand gewartet haben und wie so ein Wassertaxi einen dann wieder zurückgebracht haben nach Port Barton. Und Port Barton ist tatsächlich auch so, dass es da immer wieder Stromausfälle gibt. Also auch am Abend. Also wir hatten eigentlich jeden Abend dort Stromausfall gehabt. Das ist da auch ganz normal, dass da der Strom immer wieder weg ist, auch für mehrere Stunden oder auch mal die halbe Nacht. Es wird dann gut warm im Zimmer ohne Klimaanlage. Aber ja, es ist auch nicht besonders schlimm. Aber da kann man sich in Port Barton drauf einstellen, dass man da Stromausfälle hat. Und also dann abends dann auch eben essen waren, sind wir eben auch am Strand entlang gelaufen, da waren ganz viele Restaurants am Strand direkt, hat uns dann einer angesprochen, eben Filipino, ob wir nicht eine Bootstour machen wollen. Und eigentlich waren wir so auch gerade so nach El Nido, oh nee, wir haben jetzt eigentlich echt überhaupt gar keine Lust mehr auf eine Bootstour und haben ja jetzt schon so viele Bootstouren gemacht und es ist unser letzter Tag morgen. Aber der war dann super sympathisch. Also wir haben uns dann richtig gut mit ihm unterhalten. Und dann waren wir so, ja, okay, komm, lass halt doch nochmal eine Bootstour machen. Und haben ihm dann zugesagt, dass wir da eben am nächsten Tag die Tour mit ihm machen. Und dann sind wir eben da am nächsten Tag los. Und war dann auch echt richtig schön. Also es war dann auch eigentlich nur wir als Boot. Da war nicht wirklich eine andere Tour unterwegs. Und irgendwann waren wir dann an einem Strand, das war einfach auch wieder dieser perfekte Bilderbuchstrand. Also weißer Sandstrand, die Palmen, kristallklares, blaues Wasser, niemand da, nur unser Boot. Und dann mussten wir da leider 2 Stunden verbringen, also mussten in Anführungszeichen, weil unser Boot wurde dann irgendwie gerufen, weil bei einem anderen Boot ein Motorschaden war und eben wir in der Nähe waren. Und dann ist unser Boot dahin gefahren, um denen zu helfen und die abzuschleppen. Und in der Zeit mussten wir halt auf dieser Insel an diesem Strand warten, ne? Was aber super schön war. Also das war echt einfach ein richtig schöner Strand. Es waren nur die Leute von unserem Boot da. Das war dann auch nochmal richtig toll und ein richtig schöner Abschluss von unserer Reise.
Ja, sehr schön. Ihr seid dann getrennte Wege gegangen. Du bist dann, glaube ich, weiter. Du warst ja auf deiner Weltreise. Wo ist es als nächstes dann hingegangen?
Genau, ich bin als nächstes dann auf Bali geflogen.
Nach Bali. Und deine Freundin ist dann wieder zurück nach Hause, hat dann ihren Anschlussflug in Manila verpasst, was du ja vorhin am Anfang gesagt hast. Aber es ist 3 Wochen warst unterwegs. Ist das genug? Braucht es mehr Zeit oder könnte man es auch mit in weniger Zeit machen? Weil, also du hast ja schon viel erlebt, aber die Tage hörten sich jetzt nicht wahnsinnig voll an. Deswegen so mal dein Eindruck, wie viel Zeit braucht man dafür?
Ja, also ich war tatsächlich insgesamt 3,5 Wochen auf den Philippinen und man kann auch mit dem normalen Tourismusvisum maximal 4 Wochen einreisen. Ansonsten muss man wirklich ein richtiges Visum beantragen. Das kriegt man da einfach bei der Einreise. Und ich würde sagen, 2 bis 3 Wochen reichen definitiv aus. Also weil es wiederholt sich halt irgendwann. Also auch von meinen Erzählungen, das Hauptsächliche, was man auf den Philippinen einfach hat, sind halt Wasserfälle, die schönen weißen Sandstrände, die Bootstouren, Schnorcheln. Aber das war's, sag ich mal. Klar, dann noch eben so ein bisschen diese Parks mit den Hügeln, wo ich dann auch noch war. Aber viel mehr hat man nicht und viel mehr ist es dann auch nicht mehr. Also es ist wunderschön, aber ja, 2 bis 3 Wochen reichen definitiv aus, um das einfach zu sehen und zu erleben. Und da kann man auch wirklich richtig viel sehen und erleben in der Zeit.
Jetzt hast du, wie würdest du deine Reise bezeichnen im Sinne von Budget? Ist das Low-Budget gewesen? Ist das Mittelbudget gewesen? Also du bist auf einer Weltreise. Das heißt, Geld ist nicht endlos. Es muss halt eben für andere Reisen, also für weitere Reisen halt eben auch reichen. Es ist nicht so, als wenn du jetzt irgendwie 3 Wochen, dein Jahresurlaub, jetzt, ich gönne mir jetzt alles. Wie würdest du es bezeichnen?
Ich würde zum Mittelbudget sagen. Also die Philippinen sind jetzt in Südostasien nicht das günstigste Land. Also die sind da schon eher da auch ein bisschen teurer im Vergleich zu anderen Ländern in Südostasien. Also jetzt für die 3,5 Wochen habe ich jetzt 2.700 Euro ausgegeben auf den Philippinen. Aber jetzt zum Beispiel allein diese 3-tägige Bootstour, die wir gemacht haben, waren schon 320 Euro, was das gekostet hat. Und auch die Hostels, wo ich unterwegs war, also das Hostel auf Bohol, was ich ganz am Anfang hatte, das hat zum Beispiel 7 Euro die Nacht gekostet. Die anderen Hostels waren aber dann auch wieder, glaube ich, eher so bei 20, 25 Euro die Nacht. Das waren aber dann auch nochmal bessere Hostels. Und auch als ich dann eben mit der Freundin unterwegs war, da hatten wir dann auch eigentlich nur private Unterkünfte, also auch Airbnbs und waren da jetzt dann nicht mehr in Hostels unterwegs. Und ich habe ja auch dann viele, also diese ganzen Touren kosten dann auch meistens zwischen 30 und 40 Euro, die man da macht. Und genau, das Ding ist aber auch, ja, ich war auf der Weltreise, aber ich arbeite. Also ich bin jetzt nicht mehr, dass ich irgendwie Studentin bin und da jetzt jeden Cent umdrehen muss. Also ich war jetzt da auch nicht low-budget-mäßig unterwegs, weil ich gesagt habe, okay, ich habe diese 4,5 Monate Weltreise jetzt einmalig in meinem Leben und da möchte ich einfach auch alles mitnehmen und erleben und machen, ne? Und da jetzt nicht jeden Cent umdrehen müssen und habe einfach die Jahre davor, weil ich wusste, dass ich das machen möchte, darauf hingespart und mir eben auch ganz viel zurückgelegt, dass ich mir das dann erfüllen kann und dann nicht sagen muss, okay, ich bin jetzt zwar auf der Weltreise, aber ich kann mir das jetzt gerade nicht leisten. Genau.
Ja. Sehr cool. Sarah, vielen, vielen Dank, dass du heute da warst, deine Philippinen-Geschichte mit uns geteilt hast, deine Erlebnisse mit uns geteilt hast. Hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich habe viel gelernt, ein neues Land auf meiner Bucketliste. Und ich hoffe, dass das vielen anderen auch so geht. Und danke, dass du da warst.
Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
Alles Gute, bis dann.
Danke, ciao.
Ciao.